So, herzlich willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Bundesliga. Mit dabei ist mal wieder der Nutz. Hallo.
Hallo.
Ja, fangen wir doch gleich mal an. Wie lief denn die Woche so bei dir? Was hat sich so ergeben?
Ja, im Moment läuft es gerade gar nicht so gut, zumindest was die Bundesliga angeht. Nach zwei Niederlagen in Folge stehe ich jetzt 10-4, konnte mich aber aufgrund der Points vor Ort dann doch noch den Nummer 1 Seed holen und strebe jetzt einer Bye Week entgegen, in der Hoffnung, das Halbfinale zu gewinnen, um dann endlich aus der Regionalliga West aufzusteigen.
Sehr schön. Und ansonsten auch generell gute oder in die Playoffs gekommen, gute Quote, sage ich jetzt mal, gehabt, oder geht es so bei dir?
Ah, es geht so. Also ich habe irgendwie so ein paar Ligen dabei, wo ich überraschend reingekommen bin und so ein paar Ligen, wo es einfach gar nicht so lief, wie geplant. Aber ich sag mal gut, knapp 50% sollte ich haben. So genau habe ich das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, aber knapp über 500 die Saison bisher und von daher passt das soweit.
Ja, bei mir lief es soweit eigentlich auch ganz in Ordnung. Ja, habe auch knapp 50% in der Down-to-Talk-Liga. Habe ich jetzt mein entscheidendes Matchup gegen den Dritten gewonnen. Und ja, glücklicherweise ein bisschen eng gewesen und bin dadurch jetzt sogar auf Platz 3, glaube ich, gerutscht. Das hat mich dann doch noch überrascht. Und ja, jetzt muss ich in der ersten Woche ran und das wird gleich ein ganz enges Matchup. Ich bin sehr gespannt, weil für mich wird es, wenn ich ja aufsteige, in die zweite Bundesliga gehen. Das wäre schon schön, aber ich weiß nicht. Mein Team ohne Cooper Kupp ist ein bisschen stark geschädigt. Priest Hall fehlt mir auch noch und ja. Naja, mal gucken.
Tut weh, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen in der Liga, aber im Playoff-Spiel, wo wir aufeinandertreffen, natürlich nicht.
Ja, wir spielen nämlich auch einmal gegeneinander und da habe ich auch ganz viele Bengals. Da muss ich euch auf jeden Fall auch mal die Daumen drücken.
Ja, freut mich auf jeden Fall.
Dann kommen wir auch gleich zu unserem nächsten Punkt. Das sind die Waiver. Und wir machen es wieder so, jeder hat sich zwei Spieler ausgesucht. Dann fang doch gleich mal an mit deinem Quarterback, den du ausgewählt hast.
Ja, und zwar habe ich mich für Mike White entschieden, der jetzt mal kurz gucken, in 40 Ligen vom Waiver gegangen ist, mit 47 Bits insgesamt. Was natürlich dann jetzt sehr ärgerlich ist, dass er jetzt natürlich inaktiv ist und nicht spielt. Und jetzt so langsam hat man eigentlich so gedacht, so ja, alles klar, der ist gut, den kann ich aufstellen. Und ja, und dann wird er outgeruled und jetzt sehen wir dann am Wochenende Zach Wilson.
Ja, dann die Frage vielleicht, würdest du dann Zach Wilson gegen die Lions aufstellen? Die Defense ist ja nicht so stark oder eher auf andere Quarterbacks vertrauen?
Ja, da würde ich dann zumindest dann eher auf dem anderen halt einfach sehen. Also wie gesagt, Zach Wilson war jetzt erstmal nicht so überragend bisher. Vor allem jetzt hat er drei Wochen gefühlt Pause gemacht. Eventuell gesagt so, der spielt gar nicht mehr. Und ja, jetzt ist er auf einmal dann wieder da. Ja, muss man sehen. Also wie gesagt, die Lions Defense ist in letzter Zeit auch wieder ein bisschen besser geworden. Mhm. Da würde ich dann eher dann, ich sag mal, zu dem einen oder anderen Quarterback greifen, der jetzt auch bei einigen halt vom Waiver gegangen ist. Aber
ja, das ist, da spielst du auf meinen Spieler an, den ich jetzt habe, nämlich das Trevor Lawrence unter anderem. Den habe ich mir nämlich diese Woche ausgesucht, weil der hat jetzt ein, zwei richtig starke Wochen. Da hat auch Adrian zum Beispiel gesagt, dass der extrem stark teilweise aussieht, richtige Elite-Throws drin hat und ja, auch Fantasy-wise richtig viele Punkte gemacht hat letzte Woche, weil ich habe ihn in meinem Team geholt als Lamar Jackson-Ersatz und da habe ich gemerkt, die 33 Punkte von ihm haben mich auch so ein Stück weit zum Sieg getragen. Er ist auf Platz 9 in unserer Waiver-Liste. In 23 Ligen ging er vom Board im Schnitt für 5,1 erfolgreiche Fabs. Ist das jetzt auch für dich ein Spieler für diese Woche? Die spielen gegen die Dallas Cowboys.
Ja, also ich sag mal grundsätzlich ja. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Jahr in Redraft, in Monaco-QB-Ligen viel mir Josh Allen oder Patrick Mahomes geholt habe, weil ich mir einfach gedacht habe, so okay, oh, ich habe dieses Jahr keine Lust zu streamen. Und wenn ich dann sehe, wie die Quarterbacks dieses Jahr einfach wie die Fliegen fallen und man einfach händeringend nach solide Starter sucht, war es, glaube ich, für dieses Jahr die richtige Entscheidung.
Ja, das denke ich auch. Zu dem Punkt kommen wir vielleicht tatsächlich auch noch später. Aber ja, und wie gesagt, als Streaming-Option finde ich Trevor Lawrence ziemlich gut für die Woche. Ich weiß nicht, wo er noch auf dem Waiver ist. Ich denke, die meisten Teams, oder in vielen Ligen wird er da nicht mehr sein, jetzt nach dieser Woche. Aber wenn er noch irgendwo ist und man Mike White doch vor ihm hatte, ist das auf jeden Fall für mich ein der Must-Pickup. Dann kommen wir auch gleich noch zu einem Spieler, weil es gerade passt, der letzte Woche überragend war und ebenfalls 33 Punkte gemacht hat, nämlich sein Tight End Evan Engram. 11 Receptions, 162 Yards, 2 Touchdowns. Das war schon eine ja, extrem überraschende Performance. Und der ging nämlich auch oft bei uns vom Board, nämlich in 13 Ligen, also oft nicht 13 Ligen, aber für immerhin 6,6 durchschnittlich Fab-Dollars. Und wenn man die Ausnahmespieler, die nur in wenigen Ligen weggingen, weglässt, ist das unser teuerster Waiver-Bit. Ja, was sagst du zu Evan Engram? Glaubst du, er kann an seine Leistungen anknüpfen oder war das so ein, ja, One-Time-Spiel?
Ja, keine Ahnung. Also ich hatte heute in einem Liga-internen Podcast gehört, dass Tight End Landscape im Moment Katastrophe ist. Also entweder man hat Kelce oder man hat einfach Schrott. So ungefähr, beziehungsweise wenn man danach kommt, dann ist dann eher so ein Glücksgriff, wer ausrastet die Woche und ich sag mal übertrieben ein, zwei oder drei Touchdowns fängt. Ja. Schwierig. Also, wie gesagt, klar, kann man versuchen. Er scheint zumindest irgendwie bei Lawrence im Blickfeld zu sein. Problem ist, vor 3 Wochen oder 4 Wochen hat man ihn abgeschrieben, weil auf einmal irgendwie 2 Spiele in Folge lang mit 0 Punkte war. Und ja, ich kann mich da nur quasi den Satz von gerade wiederholen. Ich habe in One QB Redraft Ligen versucht, in vielen Ligen Kelce oder Andrews mitzuholen, weil ich keine Lust auf Stream habe. Ja, dementsprechend bin ich mit Titan dieses Jahr nicht so tief im Thema drin.
Ja, geht mir eigentlich tatsächlich genauso. Also ich habe eigentlich fast überall auch Andrews oder Kelce, wo es geht. Und in den Ligen, wo ich es nicht habe, ist es massiv schwierig. Auch in der Liga, die du angesprochen hast, wo wir gegeneinander spielen, da habe ich zum Beispiel Okwonkwo. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung auf den nächsten Spieler. Ja, den habe ich da und den habe ich jetzt erst vor kurzem geholt und das ist auch halt auch so eine Sache, ja, soll man ihn jetzt, also ist das so jemand, wo man sagt, dem vertraut man jetzt wirklich oder ist das nicht auch eher so ein bisschen, ja, vulnerable, wie das ausgehen kann?
Ja, also wie gesagt, ich hatte mir Okonkwo rausgesucht, der ist in 45 Ligen vom Waiver gegangen und der hat ja zumindest die letzten 2 Wochen ordentlich Targets und Punkte gesehen. Dementsprechend, ja, kann man natürlich sagen, so, okay, ich gehe jetzt mit der heißen Hand von Ryan Tannehill. Ja, wie gesagt, Tight End ist schwierig. Also, wie gesagt, da muss man, also. Da könnten von gefühlt 15, 20 Titans, kann jede Woche einer, zwei einfach ausrasten und die muss er halt treffen. So.
Ja, für diese Woche war es vielleicht schon Kelce, der jetzt auch ein extrem gutes Spiel. Nee, ja,
Kittel.
Kittle, der gestern ein extrem gutes Spiel hatte. Ja, muss man gucken. Okwonkwo ist halt, ich war vor ein paar Wochen, als die Packers gegen Tennessee gespielt haben, im Titans-Podcast zu Gast. Und da hat mein Gegenüber auch von Okwonkwo geschwärmt, wie toll er doch ist und dass er gerne sehen würde, dass er mehr, ja, Bälle bekommt, weil er schon immer, also Deep Target Game, was gemacht hat, immer mal wieder einen langen Catch für 30 Yards also gefangen hat. Und jetzt die letzten 2 Wochen oder letzten 3 Wochen kriegt er auch mehr und mehr Targets. Und Ja, er übernimmt ein bisschen die Leading Tight End Rolle in Tennessee und ja, ist kein schlechter Spieler, aber eigentlich niemanden, auf den ich jetzt hundertprozentig setzen will in den Playoffs. Da habe ich dann doch lieber an jemanden vom Format Andrews oder Kelsey, aber wenn man nichts anderes hat, ist es sicherlich eine ordentliche Option.
Ja, zumindest ist halt Rookie und hat am Anfang ein bisschen Spielzeit gesehen, sieht jetzt immer mehr Spielzeit, sieht immer mehr Targets und ja, gegen die Chargers könnte ein spannendes Spiel werden, ein heißes Spiel. Geht da ja für beide, ich sag mal, um die Playoffs, beziehungsweise für Tennessee. Wenn die verlieren, könnte es da vielleicht auch nochmal eng werden. Von daher, ja, zumindest eine gute Option.
Gut, dann gehe ich noch zum letzten Spieler, wobei es ist kein Spieler, es ist nämlich eine Defense. Die war nämlich auf Platz 1 bei uns, das ist die Denver Broncos Defense. Die ging in 66 Ligen vom Waiver und mit durchschnittlich 3,5 erfolgreichen FAP. Ja, was kann man dazu sagen? Die spielen gegen die Cardinals, die mit einem Backup-Quarterback ran müssen. Ist es schon klar, dass es Colt McCoy ist? Ich glaube schon, oder?
Zumindest das, was ich gehört habe. Die haben ja jetzt, glaube ich, irgendwie nochmal den, ich glaube, Pierre Strong nochmal gesigned und haben die, glaube ich, noch irgendwen geholt. Und ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn es Colt McCoy ist. Aber ja, irgendwie weiß man nie, vor allem dieses Jahr bei den Cardinals. Ist ja alles irgendwie eine Wundertüte.
Ja, aber Denver ist auf jeden Fall eine Defense, die eigentlich in den letzten Wochen eine der besten der Liga war. Fantasy-wise weiß ich es ehrlicherweise nicht, habe sie nicht so oft bisher gehabt. Oder beziehungsweise, ich glaube, noch gar nicht in dieser Saison gehabt. Deswegen sind die nicht so auf meinem Schirm. Aber ja, zumindest lassen sie meistens nicht viele Punkte zu. Hast du die Denver Broncos irgendwo?
Ich hatte die zwischendurch mal, hatte die, glaube ich, dann zum Kansas City-Spiel, habe ich sie dann abgegeben, weil ich mir dachte so, nee, lieber nicht. Und hatten dann aber zumindest zwei Interceptions und insgesamt dann halt 7 Punkte. Ich habe es mir jetzt gerade extra mal aufgerufen. Und sind aktuell Defense 11 im
Ja.
Fantasy dieses Jahr nach unserem Scoring.
Ja, ich war nämlich auch gerade parallel am Gucken. Ja, hast du recht. Aber wie gesagt, das Matchup gefällt und könnte vielleicht für diese Woche eine der Top 3 Defenses sein. Eine andere Alternative vielleicht ist noch die Packers gegen die Rams, die ebenfalls bei uns auftauchen. Ja, und dann noch, weil wir das eigentlich auch jede Woche machen, Top-Waiver-Bid war Diontae Johnson für 45 Fab-Dollar zu Cassio René in der AFC Regionalliga West 9.
Ah, den Kollegen kenne ich doch.
Ach, kennst du?
Ja, mit dem spiele ich in einer regionalen Liga. Also wir haben eine Liga, wo wir dann halt nur mit Leuten hier aus dem Ruhrgebiet zusammenspielen. Und der Verlierer darf dann nächstes Jahr einen Grillabend oder einen Grillnachmittag für den Draft ausrichten.
Sehr gut.
Und ich bin heiß in der Verlosung mit dabei, den Abend ausrichten zu dürfen.
Aber ich habe gehört, dein Garten ist zumindest groß genug, als dass das gut geht.
Ja, doch, der sollte zumindest dafür reichen.
Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt, die Fragen und Stories von euch. Und da fange ich mal auf Discord an. Gobo schreibt uns, der war ja auch die letzten Wochen immer heiß dabei und hat uns berichtet von seinem Kampf ums Reinkommen in die Playoffs, trotz Niederlage in die Playoffs gekommen. Damit steige ich nicht aus der CFFC Divisionsliga 11 ab. Bitter übrigens für Bobby, der mit 6-0 gestartet ist und dann 7 Niederlagen am Stück hatte. Ich weiß nicht, ob du es gerade offen hast. So, er hat uns nämlich noch ein Bild mitgeschickt, wo wir die ganze Liga sehen. Und Bobby ist hier Achter. Und er ist mit 6 und 0 gestartet. Und hatte dann 7 Niederlagen in Folge und ist jetzt mit 7 und 7, ja, nur Achter geworden in der Liga. Und hat sogar die zweitmeisten Points vor und ist trotzdem nicht in die Playoffs gekommen. Also, sowas Kommt natürlich auch manchmal vor.
Ja, das ist dann der, ja, wenn man, ich sag mal, ein bisschen Matchup-Pech hat, also das Team wird ja, ich sag mal, weiter solide performt haben, sonst hätte er ja nicht quasi zweitmeisten Points vorgehabt. Wenn ich jetzt hier so richtig überblicke, sollte er auch mit die meisten, ja, mit die meisten Points ergänzt haben. Und ja, dann ist es halt so, dass es halt auch mal mies aussieht. Es gibt ja aber auch dann oft genug auch andere Beispiele, die dann, ich sag mal, mit Points vor, ich sag mal, im unteren Drittel sich bewegen, aber dann irgendwie dann auf einmal auch 12 und 2 oder sowas stehen. Also sowas gibt es dann halt auch. Macht aber dann ja auch, ich sag mal, so ein bisschen den Fantasy-Charme aus, dass man auch mit guten Leistungen auch manchmal daneben liegt, beziehungsweise halt nicht in die Playoffs kommt.
Ja, hast du schön gesagt. Gehe ich wieder zurück zu der Frage. Wie gesagt, natürlich Gobo, dem Fragensteller, herzlichen Glückwunsch zu den Playoffs auf jeden Fall. Und ja, gehen wir zur nächsten. Beziehungsweise die nächsten zwei Storys sind fast ähnlich. Der eine schreibt: Ich brauchte 30 Punkte von Mary Hopkins und Stevenson im Monday Night Game. Und der danach schreibt gleich noch hinterher: Ich brauchte 21 Punkte von Stevenson. War begeistert, als ich heute Morgen in die App geguckt habe. Zum Glück geht es für mich um nichts mehr. Hab beim Draft mit Pitts voll ins Klo gegriffen und die Spiele von, wo Brescott ausgefallen ist, konnte ich ihn dementsprechend nicht kompensieren, da zu jedem Spieltag einen anderen Spieler der Arbeitsverweigerung betrieben hat. Die Saison war schwierig, schreibt Flogge, haha. Und ja, das Monday Night Game, also 21 Punkte von Stevenson wäre vielleicht ein bisschen mutig gewesen, aber zumindest 30 Punkte von Murray Hopkins und Stevenson, die hätte man schon erwarten können. Und dann fällt halt Murray aus, nach gefühlt zwei Snaps. Das so läuft es manchmal. Also ich hatte ihn auch in einer Liga. Das war
Ja,
unschön.
sowas tut weh. Also, ja, wie gesagt, tut einfach weh und möchte natürlich keiner sehen. Also weder Fantasy-Spieler und vor allem dann die Cardinals-Fans beziehungsweise das Team um Kyler Murray rum selber. Ja, sowas wünscht man halt einfach keinen.
Genau, da wünsche ich mir auch an der Stelle gute Besserung an Kyler Murray, der jetzt die ganze Saison ausfallen wird. Das ist natürlich für alle Murray-Owner auch, die jetzt in den Playoffs gekommen sind, auch extrem bitter, weil man jetzt einen neuen Quarterback braucht. Da muss man jetzt halt noch für die Playoffs streamen.
Wie siehst du eigentlich, ist das für dich eigentlich ein Trade-Target in Dynasty für die neue Saison?
Kyler Murray.
Ja.
Ich finde schon, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man steht und was man für Leute hat. Aber ich denke, so günstig wie jetzt bekommt man ihn unter Umständen nicht mehr. Und er hat jetzt auch erst langfristig einen Vertrag unterschrieben. Und er ist einfach auch von der Qualität aus meiner Sicht gut genug, dass er über Jahre zumindest irgendwo Starter sein wird. Und eigentlich auch immer die Qualitäten, Top 10, Top 15 Quarterback zu sein. Ich würde jetzt für ihn nicht wahnsinnig viel ausgeben, aber wenn man ihn zu einem fairen Preis bekommt, finde ich, dass das ein gutes Trade-Target.
Ja, also ich habe zumindest, was jetzt die 2023er-Saison angeht, ein bisschen, ja, ein bisschen skeptisch, dass er aufgrund halt des Kreuzbandrisses, dass er als relativ, also rechtzeitig wieder fit ist, zum einen, und dass er dann auch so mobil ist, um, ja, ich sag mal, quasi die Verteidiger wie die Fahnenstangen aussteigen zu lassen. Das glaube ich dann für die 23er-Saison noch nicht, eher für die 24er. Dementsprechend glaube ich, dass das eher dann was für Rebuild-Teams ist. Aber ja, hatte mich nur mal so interessiert.
Nee, es ist auch ein fairer Punkt, den du ansprichst. Er hat ja einen Kreuzbandriss. Das ist ja auch sowas, was, ja, wo man ja sagt, so grob ein Jahr braucht man da schon. Hatte das nicht OBJ auch, der jetzt noch nicht zurückkommt, weil er noch nicht fit geworden ist? Er hatte das ja, glaube ich, im Super Bowl bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Kann natürlich auch von Kreuzbandriss zu Kreuzbandriss unterschiedlich sein. Aber ja, das. Also es könnte ja auch gut sein, dass er zum Saisonstart auch noch nicht fit ist. Und gerade bei Mobilität Muss man schauen. Deswegen guter Punkt, den du ansprichst. Aber deswegen meinte ich auch, kommt halt immer ein bisschen drauf an, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Also so wie ich das zumindest selbst mitbekommen habe, nach 3 Monaten darf man halt wieder voll belasten, kann dann dementsprechend auch wieder anfangen zu trainieren, aber dann zu sagen, sie, okay, Muskulatur ist wieder da und Beweglichkeit und auch das eigene Vertrauen in die Bewegung, in den Körper, ins Knie halt wieder, das dauert bei dem einen halt auch mal gerne etwas länger. Also dementsprechend schwierig, schwierig. Also sollte man nächstes Jahr auch in Redraft vielleicht ein bisschen weiter Vorsicht walten lassen.
Gut, ich habe vor ein paar Minuten tatsächlich noch eine Discord-Privatmeldung bekommen, wo einer seine Story geschrieben hat. NWE4 hat uns nämlich geschrieben und das finde ich insofern eine ganz witzige Story, weil ich lese jetzt mal den ersten Part vor und dann gehe ich gleich mal zu Twitter rüber. Da habe ich nämlich was ganz Ähnliches gelesen. Bei uns in der AFC Conference Liga 8 hat sich am letzten Spieltag etwas Unglaubliches getan durch das Monday Night Game der Patriots Cardinals und der starken Performance der Patriots Defense konnte Swiss Baller sein Duell mit 0,46 Punkten gewinnen, was ihm letztlich einen 8-6-Rekord bescherte und er somit noch an Minitron vorbeiziehen konnte. Besagter Minitron war beinahe festgesetzt in den Playoffs, jedoch folgten auf einen 8-2-Rekord gleich 4 Niederlagen in Folge, weshalb er nun auf Platz 7 abschließt. Und wenn ich auf Twitter gehe, dann sehe ich nämlich den Swiss Baller, wie er schreibt: AFC Conference Liga 8, ich hatte am Montagmorgen schon aufgegeben, brauchte unbedingt den Sieg für die Playoffs und den Nichtabstieg. Dank der Patriots Defense habe ich mein Matchup mit 0,4 Punkten Vorsprung den Victory geholt und somit gerade noch die Playoff gekratzt. Hatte am Dienstag mein Handy zu Hause liegen lassen und als ich dann abends das erste Mal draufschauen konnte, wollte ich meinen Augen nicht trauen, bin immer noch komplett baff, aber auch riesen Shoutout an unsere Liga. Da haben alle 120% gegeben. So macht's Spaß.
Ah, ich sehe gerade, das ist der gute Andrea, der unter anderem auch im German Jungle Podcast.
Gut, das finde ich halt auch ganz witzig, dass wir quasi von zwei Leuten dieselbe Story bekommen,
Auf jeden Fall.
aus zwei Sichtweisen sozusagen. Und die Liga scheint ja wirklich sehr viel Spaß zu machen. Die waren ja auch in der Charity Week sehr aktiv, habe ich gelesen. Und ja, wie siehst du das? Musst du immer am Dienstag direkt die Matchup checken oder guckst du dir erst noch das Spiel an oder wie machst du das eigentlich?
Also im Regelfall schaue ich die Night Games halt nicht und Montagmorgen beziehungsweise Dienstag beziehungsweise Freitagmorgen ist, ich werde wach, ich greife das Handy, mache den Wecker auf und gucke mir direkt erstmal in Sleeper rein, wie ist das Spiel ausgegangen und dann, wie haben die Spieler so performt. Also das ist so so wirklich der morgendliche, die morgendliche Routine, weil ja, wie gesagt, ich komme unter der Woche einfach nicht dazu, mir die 40 Minuten zu geben.
Ja, verständlich.
Dementsprechend, ja, schaue ich mir die Ergebnisse an und dann freue ich mich oder halt auch nicht.
Ja, ich habe es dir gesagt, meistens so, dass ich gucke eigentlich fast alle Spiele am nächsten Tag in der 40-Minuten-Version an, also die Primetime-Spiele, sage ich jetzt mal, nicht die 19-Uhr-Spiele am Sonntag. Die gucke ich mir immer am nächsten Morgen in der 40-Minuten-Version an, gucke nirgendwo drauf, um mich nicht spoilern zu lassen und fieber dann während dem Spiel mit meinen Spielern mit, die ich so habe. Und ja, da hat man dann manchmal so ein bisschen in dem Spiel so auf und ab, ob es dann funktioniert oder nicht. Aber ja, auch mir könnte es, glaube ich, nicht passieren, dass ich erst am Dienstagabend drauf gucke.
Nee,
Aber ist natürlich
das definitiv nicht.
aber ist dann natürlich auch umso schöner irgendwie.
Jetzt habe ich gerade eine Breaking News gekriegt, wo wir das Thema Quarterbacks hatten. Wäre für dich Brett Rypien ein Starter diese Woche?
Mann, ist der nicht in Denver oder wo ist
Ja,
er?
genau. Russell Wilson wurde gerade outgeruled für Sonntag.
Ach du Scheiße. Um deine Frage zu beantworten, nein, es ist er für mich nicht. Wobei ich ganz ehrlich sage, viel schlimmer als bisher kann es eh nicht sein. Aber da wird es auch echt keinen aus dieser Offense starten, oder?
Es könnte eine interessante Woche für die Defenses da werden. Also vielleicht die Arizona Defense, die in den letzten Wochen vielleicht auch gar nicht so schlecht waren, Waiver Pickup.
Ja. Ist auf jeden Fall jetzt noch ein guter Last-Minute-Tipp. Dann kommen wir zur nächsten Story von Alligatormilch. Unsere super enge Liga bot auch am letzten Spieltag viel Spannung. Für mich fing es Donnerstag erstmal stark an mit einem Morrow Donut, aber Jefferson Pollard und die Patriots Defense haben mich dann doch zu einem wichtigen Sieg gebracht, der mir sogar Platz 2 und die Bye einbrachte. Jetzt heißt es also abwarten und auf das beste Halbfinale hoffen. Jetzt insgesamt haben wir jetzt Platz 1 und Platz 2 ein Standing von 9 und 5. Die Plätze 3 bis 7 stehen 8 und 6. Also fliegt tatsächlich jemand wegen einer Points for Difference von 21 Punkten aus den Playoffs.
Das ja, sowas ist irre, aber das macht das Spiel dann auch wieder interessant und auch am Ende Spaß, dass man dann echt durch den Win quasi am letzten Spieltag irgendwie mit den Points vor noch reinrutscht, womöglich auch noch knapp und dadurch dann den Playoff macht. Und natürlich für den, der dann am Ende halt ausscheidet, ist es natürlich dann extrem bitter, aber ja, mal gewinnt man, mal gewinnen die anderen, ne?
Ja, genau so. Sieht's aus. Ich hatte auch eine Liga, hatte ich die zweitmeisten Punkte, irgendwie 0,4 Punkte weniger als mein Gegner. Und mir hätte es auch gereicht, wenn bei einer anderen Mannschaft Kyler Murray einfach nur 6 Punkte gemacht hätte. Dann wäre ich jetzt auch in den Playoffs. Da er aber nur 2 gemacht hat, dann bin ich da auch rausgeflogen. Also, aber ich habe es dann mit einem lachenden Auge auch genommen, irgendwo. Und ja, mal, wie du sagst, mal gewinnt man, mal verliert man. Dann schreibt uns Ivan Sorensen, haben wir die erste Niederlage der Saison abgeholt gegen den Zweitplatzierten. Mal schauen, wie es nach der Bye weitergeht. Champions League ist leider auch nichts geworden. Es fehlen 19 Punkte. Der Cup-Ausfall schmerzt sehr. Also, ich fühle es auf jeden Fall komplett. Und ja, aber gegen den Zweitplatzierten, also die erste Niederlage der Saison, da muss ich glatt mal in Champions League Ranking reingucken, war der tatsächlich 13-1 ist er gegangen. Das ist stark. Da bin ich in dieser Saison nirgendwo auch nur ansatzweise dran. Irgendwie. Oder bist du in einer Liga so, dass du sagst, du hättest fast oder hast alle Spiele gewonnen?
Nee, also dieses Jahr nicht. Ich hatte letztes Jahr eine Dynasty, da bin ich 14-0 gegangen. Und bin dann aber natürlich in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen.
Wie es sich gehört, ja.
Deswegen bin ich dann froh, dass ich dieses Jahr keine 14-0 dabei habe. Und ja, und hoffe dann jetzt dieses Jahr auf den Titel.
Ja, so ist vielleicht die bessere Vorgehensweise. Definitiv. Am Ende ist wichtig, was bei rumkommt und nicht, ob man alle Regular-Season-Spiele gewonnen hat oder nicht. Zettel schreibt dann, Playoffs waren schon fest, ging nur noch um Platz 1 bis 3 für mich, lag 11 Punkte hinten und habe genüsslich mit mehr als genug Kaffee der Pats Defense zugesehen, wie sie mir den Hintern rettet und mich auf Platz 1 wirft. Spitzenreiter hat er dann noch aus dem Duden ein Bild reingesendet. Auch sehr witzig, finde ich. Johnny Berlin schreibt uns noch auf Twitter, nach einer 5-Win-Streak am letzten Spieltag noch von 3 auf 1 in der Division-Liga-Grot. Die Bye wird den Jungs gut tun. Und Swiss Guy schreibt noch, Higgins und Kelsey, Underperformance sei Dank, darf ich nächstes Jahr in der Regionalliga nochmals Anlauf holen. Knapp als siebter an den Playoffs vorbei. Ja, so könnten manchmal die Storys laufen. Der eine wird erst da entspannt, der andere fliegt knapp raus, ne? So ist das Leben.
Ja.
An der Stelle danken wir mal allen für eure Storys und Fragen, auch die ganze Saison schon. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, weil wir haben noch einiges vor. Wir kümmern uns jetzt nämlich um die Champions League und die Bundesliga und zum Abschluss haben wir doch ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet. Gehen wir nämlich mal in die Champions League und zuallererst gucken wir uns das Champions League Quali-Ranking an, was auch Ivan Sorensen gerade angesprochen hatte, wo er auf Platz 18 gelandet ist. Auch knapp gescheitert ist unter anderem auch Johnny vom 49ers Flow Podcast. Und ja, wer ist reingekommen und wie viele Punkte hat man gebraucht? Reingekommen sind, also der allererste ist Lowens mit unglaublichen 18.079 Punkten. Das sind nochmal 158 Punkte mehr als der Tabellenzwölfte, was man gebraucht hat. Also, das ist schon eine absolut absurde Zahl, finde ich. Er war der Beste von allen 1536 Mitspielern, die wir haben, und hat sich als erster qualifiziert für die Champions League. Ebenfalls qualifiziert haben sich Ole Meiners, Harokus, Ikon 92, FSTU, Aloy. Ich muss sagen, die besten Namen sind bisher noch nicht dabei. Es ist auf jeden Fall schwierig zu vorlesen. Grotan wurde Siebter in dem Ranking. Interessanterweise mit 8 und 6, was ich für die siebte beste Performance schon ziemlich irre finde.
Ja, definitiv, das habe ich mich auch gerade gesehen. Das ist
Ich hoffe,
unfassbar.
dass er, also na, mit Points vor und so weiter, sollte er irgendwie noch in die Playoffs gekommen sein. Weil wir haben ja schon gesehen, dass Leute mit 8 und 6 nicht in die Playoffs gekommen sind. Dann haben wir noch El Capitan 2014 oder 2014, klingt besser. Divi, zu dem wir gleich noch in der Bundesliga kommen. Vanilla Thunder 804 und Coolness Faktor mit 1722 Punkten und eben noch als 12. und letzter Chiefsten mit 1721,74 Punkte. Das war also die Punktzahl, die man gebraucht hätte, um reinzukommen.
Ja, also herzlichen Glückwunsch an die 12 Kollegen und Respekt für die Leistung. Also ich habe die letzten 2 Wochen, wie gesagt, nicht so gut performt und bin dann auch aus den Top 100 dann rausgefallen. Aber echt Respekt und vor allen Dingen Launce mit seinen 1879 Punkten, echt Respekt. Und er hat es tatsächlich geschafft, sogar 2 Spiele in dieser Saison zu verlieren. Also unglaublich.
Ja, ich frage mich, wie viele Punkte er bei den Niederlagen gemacht hat oder wie viele Punkte er bei den Siegen gemacht haben muss teilweise. Also dann, also mich würde es nicht überraschen, wenn er mal in einem Spiel über 200 Punkte gehabt hat. Das müsste fast passiert sein bei so vielen Punkten.
Das sind 134 Punkte im Schnitt, also boah.
Also Respekt. ich bin schon froh, wenn ich 134 Punkte mal erzielt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich die geschafft habe. Also die im Schnitt, das ist schon.
Also da möchte ich gerne das Team mal sehen. Also wen er da gezogen hat, also nicht
Ja,
schlecht. Nicht
der
schlecht.
kann uns das auf jeden Fall mal schicken. Ja, dann gehen wir direkt rein in die Champions League von dieser Saison nämlich noch. Die müssen wir nämlich noch abhandeln. Da haben wir nämlich, der letzte Zwischenstand war vor 2 Wochen. Seitdem hat sich aber allerdings nicht mehr viel verändert. Joey, Main, Ben Black und Jukebox Fabi kamen rein. Main war jemand mit ganz, ich weiß nicht, haben wir die Folge zusammen aufgenommen? Oder habe ich das, ich glaube, ich habe das mit Michael gemacht, oder?
Nee, für Champions League war ich nicht dabei.
Genau, okay. Wie gesagt, das war ganz knapp und Joey Main hatte relativ wenig Points vor und musste deswegen besonders zittern. Ich glaube sogar die wenigsten Points vor der Liga. Ja, jetzt hatte die zweitwenigsten. Also überraschend reingekommen, viel Matchup-Glück gehabt. Und ja, er kam rein. Besonders auch Tembe Bucks, der war immer, wenn ich ihn vorgelesen habe, war er Tabellenführer. Und jetzt am letzten Spieltag, wenn die Playoffs quasi vor der Tür stehen, beziehungsweise ja, der erste Playoff-Matchup an reinkommt, dann ist er nur auf Platz 3 und hat die Bye Week verpasst. Mit 11 und 3 auch bitter gelaufen. Ja, und die Bye Weeks haben jetzt Fidel Castro und Reigns. Die können sich also jetzt eine Woche ausruhen. Und dementsprechend haben wir jetzt zwei Playoff-Paarungen. Die erste ist Tampa Bay Bucks gegen Joey und Ben Black spielt gegen Jukebox Fabi. Und ja, wir gehen jetzt mal die Matchups durch. Wir haben uns das so überlegt, dass wir sagen, wir gehen erst den Quarterback, die beiden Quarterbacks durch, dann die ganzen Running Backs, also zumindest die, die auf Running Back stehen, dann die Wide Receiver, dann die Tight Ends, dann die Flex-Position und Kicker und Defense nehmen wir wieder zusammen und gucken einfach, welche Position ist jeweils stärker bei dem einen oder anderen und am Ende haben wir dann quasi so ein Fazit. Was ist das bessere Team oder wo denken wir, dass es eher in die Playoffs geht? Das machen wir jetzt hier bei der Champions League und auch noch gleich für die Bundesliga. Fangen wir an mit dem ersten Matchup. Tampa Bay Bucks gegen Joey Main. Und da haben wir gleich schon mal ein gutes Quarterback-Matchup. Josh Allen gegen Jalen Hurts. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt primär auch auf die Matchups bezogen diese Duelle an. Allen spielt gegen Miami und Hurts gegen Chicago. Wen siehst du da
Ja,
vorne?
also ich sag mal, da kann man mit beiden nicht meckern. Ich würde vielleicht aufgrund des Gegners vielleicht sogar Josh Allen vielleicht leicht vorne sehen. Die Eagles könnten relativ früh gegen Chicago den Sack zumachen. Und dementsprechend, ich sage mal, das Spiel dann einfach runterlaufen. Hurts muss vielleicht selber nicht viel laufen und nicht viel werfen. Bei Josh Allen sehe ich eher ein enges Spiel mit vielen Punkten, dass er da dementsprechend lange, ich sage mal, den Fuß auf dem Gaspedal hat. Und könnte mir halt dementsprechend vorstellen, dass Josh Allen da hier vielleicht die Nase vorn hat.
Ja, gehe ich mit. Ich denke auch, dass das ein Duell ist, wo, wenn Miami's Offense mithalten kann, das durchaus auch ein Spiel wird, wo es einen kleinen Shootout geben kann. Und dann nehme ich lieber Josh Allen als Hurts. Aber auch Hurts hat ein echt gutes Matchup. Es ist beides. Also ich finde es relativ ausgeglichen mit leichtem Vorteil für Josh Allen.
Ja.
Dann gehen wir zu den Running Backs. Das Running Back-Paar von Tampa Bay Bucks ist Joey Mixon und Rashad White. Die spielen nämlich gegeneinander. Und auf der anderen Seite Dalvin Cook und Isaiah Pacheco. Pacheco spielt gegen Houston und Cook gegen die Colts.
Da würde ich sagen, dass ich jetzt Joey Main oder Joey Main vorne mit Cook und Pacheco. Ich glaube, Pacheco könnte diese Woche ordentlich durchdrehen, ein gutes Spiel machen. Auf der anderen Seite, Mixon könnte ein gutes Spiel sein. Der letzte Woche ist wieder ein bisschen reingekommen. Jetzt habe ich gerade gesehen, Vita Vea ist auch out für Sonntag. Also das tut der Bucks Run Defense ordentlich weh. Bei Rashad White habe ich eher Sorgen. Die Bengals Run Defense war die letzten Wochen verdammt stark. Also, die haben Nick Chubb bei 2,4 Yards gehalten. Derrick Henry hat auch nicht viel gesehen. Und daher sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass er da jetzt viel sieht. Vor allem, da er immer noch Fournette ja auch noch damit mit dabei ist. Also, deswegen sehe ich jetzt hier die anderen zwei vorne.
Ja, gehe ich im Großen und Ganzen mit. Ich habe noch mal gerade geguckt, ob auf der Bank noch jemand Besseres noch verfügbar wäre. Sehe ich jetzt aber nicht. Insofern, ja, gehe ich auf jeden Fall mal mit. Würde daher auch sagen, da gewinnt Joey.
Aber wenn ich die Teams sehe, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist schon ein echt gutes Duell. Wir haben dann noch bei Tampa Bay Bucks die Wide Receiver Devonta Smith und Stephon Diggs. Und auf der anderen Seite Chase und Waddle.
Oh, enge Kiste. Bin, glaube ich, beim Ceiling bei Chase und Waddle. Leicht vorne. Ich sag mal, aber unter normalen Umständen sollten Diggs und Devontae Smith. Oh, das. Ja, wie gesagt, ich sehe es eng und. Ja, ich würde sogar hier eher so zum Unentschieden tendieren.
Ja, ich gehe auch zum Unentschieden. Das passt ziemlich gut. Dann sind wir beide da. Also, Diggs und Chase können beides richtig gute Performances auflegen. Devonta Smith und Waddle sind jeweils mal für einen Stinker gut, können aber auch ein richtig starkes Spiel haben. Das ist also wirklich für mich ein klarer Coin-Toss. Es ist so nah beieinander. Und ich finde es witzig, dass wir auch hier wieder Duelle haben, die wir schon gesagt hatten. Also, ja. Das Spiel, die beiden Spiele werden viel entscheiden, Miami und Buffalo. Dann auf Tight End Gerald Everett gegen Dawson Knox. Da finde ich, merkt man jetzt ein bisschen Downgrade.
Ja, also da ist gut, da sieht man natürlich dann im Vergleich zu anderen Teams, wo ich sag mal in der ersten Runde dann zum Tight End gegriffen wurde, dass dann hier jetzt, ich sag mal, so ein bisschen die Schwachstelle bei den Teams ist. Aber ich sag mal so, die anderen Positionen sind ja so stark besetzt, dass man dann da auch, ja, ich sag mal, nicht das erste Regal der Titans hat, beziehungsweise es gibt ja sowieso nur einen. Bin aber hier bei Everett, der gegen die Titans spielt, als bei Dawson Knox gegen Miami.
Ja, da gehe ich auch mit. Ich glaube, ich kann mal auch nicht mehr viel zu sagen. Knox ist nicht so stark wie letzte Saison und ja, kann natürlich, wenn er einen Touchdown fängt, ein gutes Spiel haben, aber normal hätte ich Everett, also wenn beide keinen Touchdown machen, habe ich Everett einfach von der Workload, von den Reception, ja, höher. Dann für mich ein relativ klares Matchup auf der Flex, DeAndre Hopkins gegen Jared Cook. James Cook.
James Cook, ich wollte gerade sagen. Da haben wir nämlich dann den nächsten Spieler aus Buffalo. Also echt,
Ja.
das Spiel hat sehr großen Einfluss auf das Weiterkommen hier des Spiels. Ja, da bin ich klar auf deiner Seite bei Hopkins. Selbst wenn Colt McCoy spielt und da, auch wenn es die Denver Defense ist, gehe ich da schwer von aus, dass Hopkins da einiges an Targets sehen wird und da auch genug Punkte macht.
Ja, und ich habe auch mal überlegt, ob er vielleicht noch Cook aufgestellt hat und auf der Bank noch was viel Besseres wäre, was er aufstellen könnte. Und für mich ist es nicht unbedingt der Fall. Er hatte auf der Bank noch Marshall, Rondell Moore, Justin Watson, Samaje Perine und Kareem Hunt. Das ist alles nicht so das Wahre, was gegen Hopkins eine Chance hätte, aus meiner Sicht.
Nee. Nee.
Dann machen wir noch kurz den Kicker-Defense-Vergleich. Kicker Badgley gegen Evan McPherson und KC-Defense gegen die Pittsburgh-Defense. Pittsburgh spielt gegen Carolina. Ja, gibt es da für dich irgendeinen Vorteil oder würdest du sagen, eher ausgeglichen?
Oh, ja, da hätte ich jetzt hätte ich jetzt eher sogar gesagt ausgeglichen. Also da sehe ich jetzt irgendwie jetzt keinen, wo ich jetzt sage, so, okay, da ist jetzt irgendwie ein Kicker dabei, der einfach nur schlecht ist. Und die Defensive haben vom Papier auch ganz ordentliche Matchups. Also die sollten auch ordentlich Punkte drin sein. Und wer davon jetzt, ich sag mal jetzt 25, 20 Punkte macht oder halt nur 8, ist für beide möglich. Aber von daher.
Ja, verstehe ich. Ich bin da aber relativ deutlich bei Tampa Bay Bucks, muss ich sagen. Badgley von den Lions gegen die Jets könnte ordentlich Punkte geben, aber ich traue halt vor allem der KC-Defense mehr zu als Pittsburgh, weil KC gegen Houston spielt und ja, mich würde es nicht überraschen, wenn KC hier wieder eine richtig, richtig starke Performance macht und Carolina habe ich so das Gefühl, die machen schon noch irgendwie Punkte, auch wenn die Pittsburgh Defense auch grundsätzlich schon stark ist und es ein gutes Matchup ist, aber ich traue da der Chief Defense definitiv noch ein bisschen mehr zu. Zumal man irgendwie noch nicht weiß, wer bei Houston denn jetzt Quarterback ist. Jeff Driscoll, Mills oder doch irgendwer anders.
Muss man dazu sagen, die Dallas Defense hat gegen Houston auch nur 5 Punkte gemacht. Und die Dallas Defense ist Defense Nummer 1.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber das war auch ein ganz komisches Spiel. Also das war eigentlich alles drauf ausgelegt, dass Dallas das nicht gewinnen kann. Mit 17,5 Punkten Favorit, glaube ich. Genau, dann sind wir auch schon durch mit dem Duell. Und ich rechne schnell zusammen. Das geht auch relativ fix. 4,5 Punkte hat Joey und Tempe hat 8,5 Punkte. Also für aus unserer Sicht ein relativ deutliches Duell. Ja, aber kann natürlich, gerade mit Chase ist auf der anderen Seite natürlich schon noch viel Big Play Potenzial und dann kann das natürlich auch schnell in die andere Richtung gehen.
Definitiv.
Gehen wir zum nächsten Duell, da haben wir auch schon jemanden, der gespielt hat, weil wie gesagt, wir nehmen jetzt hier am Freitagabend auf. CMC hat nämlich schon gespielt, aber zu dem kommen wir dann gleich. Wir gehen erst noch schnell die Quarterbacks durch, ich ziehe jetzt hier mal ein bisschen das Tempo an. Wir haben Justin Herbert, der gegen Tennessee spielt, gegen Dak Prescott, der gegen Jacksonville spielt.
Da bin ich bei Herbert.
Ja, ich finde es ein ausgeglichenes Duell. Ich finde, Tennessee ist ein ordentlicher, hat eine ordentliche Defense und ja, ich glaube, gegen aber Jacksonville ist schon noch was drin.
Ja, aber die Cornerbacks sind da sehr, sehr anfällig, vor allem auch was lange Pässe angeht. Und da ist Herbert ja stark, dementsprechend glaube ich, ja, dass der einiges holen wird. Und ja, Dak Prescott traue ich dieses Jahr noch nicht wirklich. Also da habe ich mir mehr vorhin erhofft, muss ich sagen. Aber
ja, verstehe ich. Kommen wir zu den Running Backs. Da haben wir CMC mit 22,8 Punkten und Jerick McKinnon auf der Seite von Ben Blick. Und auf der anderen Seite Ezekiel Elliott, also nochmal ein Dallas-Spieler, und Derrick Henry, der gegen die Chargers spielt.
Ah, jetzt natürlich ja auch wieder viel Chargers und Dallas-Spieler hier, ja, im Duell. Also das ist interessant. Ja, da bin ich bei unter der Prämisse auch, dass McCaffrey ja schon 22 Punkte gemacht, ja, hat bei McCaffrey und McKinnon. McKinnon aufgrund einfach des Matchups und bei Sieg, da wie gesagt, da frisst im Moment Pollard immer mehr rein, beziehungsweise Sieg frisst bei Pollard rein, kann man ja schon fast so sagen. Und ja, Henry war jetzt die letzten Wochen jetzt nicht so, wie man sich der wünscht hat. Mhm. Und bin ich mal gespannt, ob das gegen die Chargers auch gut läuft. Aber da, deswegen sehe ich da jetzt hier auch die anderen zwei vorne.
Ja, gehe ich mit. Dann kommen wir zu den Wide Receivers. Da ist die Sache für mich relativ klar. Da haben wir Chris Olave und Donovan Peoples-Jones gegen Amon-Ra St. Brown und CeeDee Lamb. War wieder ein Dallas-Spieler. Der ist auf Seiten von Fabi.
Ja, ja, da brauchen wir gleich nicht, glaube ich, nicht großartig spielen, dass St. Brown und Lamb hier klar den Vorteil über gegen Olave und DPJ haben. Obwohl Olave natürlich ein schönes Matchup hat, aber
gegen Atlanta, ja.
Ja, aber dafür ist DPJ gegen Baltimore jetzt auch nicht so schön, dementsprechend. Ja, eindeutig eigentlich.
Wobei ich sagen muss, ich finde die Projected Points von DPJ mit 8,5 eine Frechheit. Also wenn man sich die letzten Wochen angeguckt hat, sind die für mich sehr niedrig. Dann haben wir auf Tight End wieder ein ziemlich vergleichsweise schwaches Duell. Hunter Henry gegen Okwonkwo.
Ja, also da würde ich den Münzwurf wählen.
Ja, da gehe ich mit. Auch hier wieder ein Spieler aus Titans gegen Chargers.
Kurze Frage, weißt du, wo Kelce bei welchem Team sitzt?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht, aber das lässt sich relativ schnell herausfinden, sage ich jetzt mal. Bei Rob Nohort ist trotzdem aus den Playoffs ausgeschieden. Hier, Achter.
Ach, das gibt's ja gar nicht. So, irgendwie habe ich das Gefühl, Kelce zu draften war einfach eine Playoff-Garantie, so ungefähr.
Ja, dachte ich auch. Sehen wir dann gleich mal, wie es ist. Dann haben wir hier noch Josh Jacobs gegen Christian Watson auf der Flex. Also Jacobs spielt die Gelegenheit, das ist gerade bei Running Back schon wichtig, finde ich, zu
Ja,
erwähnen.
also ich sehe es jetzt deutlich enger als, als die Projections sagen. Also bei Jacob stehen hier eine 16 und bei Watson eine 11. Watson hat aber, glaube ich, jetzt eine unglaubliche Touchdown-Streak hinter sich.
Genau, 8
Und
Touchdowns in den letzten 4, 5 Wochen.
so, und die Rams sind jetzt auch nicht gerade so toll auf in der Defense aufgestellt, vor allem da jetzt der Druck auch noch mit Aaron Donald ja wegfällt. Sehe ich hier auf jeden Fall zumindest das Potenzial, dass der Kollege Watson komplett ausrastet. Das sehe ich aber bei Jacobs auch und sehe bei Jacobs aber eher den höheren Floor. Deswegen würde ich hier sagen, so ganz leichte Vorteile bei Jacobs.
Also ich muss hier mit Christian Watson gehen. Er steht jetzt schon bei 9 Touchdowns in dieser Saison, Rushing und Receiving zusammengenommen. Und das ist für Rookie-Saisons tatsächlich etwas Besonderes. Es gibt nämlich nur 25 Wide Receiver-Rookies, die in ihrer Rookie-Saison 9 Touchdowns oder mehr hatten. Und er sitzt da drunter. Und ihm fehlen nicht mehr viel, dann kann er, also fehlen 4 Touchdowns und wäre der zweit, hätte die, er die zweitbeste Rookie-Touchdown-Performance aller Zeiten.
Wer hat die meisten? Weißt du das gerade aus dem Kopf?
Ja, Randy Moss hat 17 Touchdowns in seiner Rookie-Saison gemacht, was absolut absurd ist.
Und wer ist Zweiter?
Ja'Marr Chase mit 13.
13. Ah, okay. Randy Moss, der taucht aber auch überall auf, ne? War wohl ganz gut, der Knabe.
Ich glaube auch. Also ich habe ihn nie gesehen, aber ich bereue es ein bisschen.
Ja, definitiv.
Und Watson hat ja, wie gesagt, noch 4 Spiele Zeit. Also wer weiß, was da noch passiert. Und ja, gegen Jalen Ramsey. Ramsey ist jetzt auch nicht bekannt dafür, besonders schnell zu sein. Und ich glaube, dass das vielleicht da Probleme geben könnte für die Rams-Defense.
Ja, deswegen sage ich, also Boom-Potenzial sehe ich bei beiden,
Ja.
sie auch, also beide komplett auch ausrasten, sehe aber zumindest den Floor leichten Vorteil für Jacobs. Aber
Ja, kommen wir zur Kicker-Defense. Da spielen Tucker und Tyler Bass. Und auf der Defense-Seite die Carolina-Defense gegen Pittsburgh und, wie vorher angesprochen, Denver gegen Arizona.
das hatten wir nicht gerade, gefühlt die Defense gerade auf der anderen Seite. Nein. Ah. Obwohl ich Tucker auch für den besseren Kicker an sich halte, sehe ich hier Tyler Bass bei den Kickern leicht vorne und Denver Defense gegen Arizona, Carolina gegen Pittsburgh. Ja, bin ich bei Bass und Denver Defense.
Ja, gerade bei Tucker bzw. Baltimore Offense bezweifle ich, dass einfach wahnsinnig viele Punkte bei rumkommen, was es dann auch schwieriger macht für ihn, auf viele Punkte zu kommen. Und Denver sehe ich auch über Carolina, also gehe ich da mit.
Genau, Lamar Jackson ist auch outgeholt worden. Also,
Genau.
und Tyler Huntley ist wohl aus dem Concussion-Protokoll raus, also der wird wohl spielen.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, bei Pittsburgh fällt auch Kenny Pickett aus. Also er ist noch nicht outgeruled, glaube ich, sondern noch doubtful, aber das ist für mich eigentlich so gut wie out. Insofern.
Also was für ein Quarterbacks dieses Jahr spielen müssen, das ist teilweise echt raus.
Ja, das ist echt schwierig. Ja, dann, wenn ich jetzt hier richtig zusammengezählt habe, dann sind wir bei 4,5 Punkten für Ben Black, versus 7,5 Punkte für Fabi, sehen also Fabi vorne insgesamt. Die Projections sagen, das ist ein sehr enges Spiel, 117 zu 116. Ja, jetzt hat man so ein bisschen Einblick darauf gewonnen. Vielleicht noch kurz, der Sieger von dem Spiel Ben Black Fabi spielt gegen Fidel Castro, den Nummer 1 Seed, und der Sieger von Tampa Bay Bucks und Joey spielt gegen Ren, den Nummer 2 Seed. Dann gehen wir auch in die Bundesliga. Und da kann ich dann noch berichten, wie es ausschaut. Da war es nämlich dann letzte Woche so, Max hat sich dann doch noch Platz 1 gesichert. Direkt dahinter ist Divi. Und das bedeutet auch, Divi und Max sind nächste Saison sicher wieder in der Bundesliga, denn die beiden, die reinkommen, sind ja automatisch im Halbfinale und die vier Halbfinalisten sind definitiv wieder in der Bundesliga. Und Divi sehen wir somit nicht nur in der Champions League nächstes Jahr, sondern auch in der Bundesliga. Also, ja, kann man mal machen.
Ja, Respekt, also ganz, ganz starke Saison gespielt. Also in der Bundesliga so eine Leistung abzurufen, Respekt.
Ja, also da ist das Leistungsvermögen meistens sehr hoch und da dann viele Punkte zu machen, ist nicht ganz einfach. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, Max kam mit 11 und 3 rein, Divi mit 10 und 4. Mit 10 und 4 gescheitert an den, nicht an den Playoffs, aber an der Bye Week ist Owen 23. Da war nämlich noch die Frage, okay, wie ist es? Owen konnte nur noch eingeholt werden, wenn er verliert und er hat gegen Platz 9 verloren, gegen Woimaran und. Ja, deswegen ist er jetzt nur Dritter und muss ein Playoff-Spiel bestreiten. Und im Kampf um die Playoffs waren dann noch General 85 und Erdl waren ja letzte Woche schon durch. Waren dann nur noch Catwalker, Pfiff und Isar Cowboy. Isar Cowboy und Pfiff haben gegen Divi und Max gespielt. Da war halt nichts zu holen. Und ja, Max hat aber auch nur hauchdünn gewonnen mit 107 zu 107, also da waren letztlich die Punkte hinterm Komma entscheidend sogar. Und Catwalker hatte dann das Glück, gegen Elb zu spielen, hatte den einfachen Spielplan, konnte gewinnen und so mit 7 und 7 noch in die Playoffs kommen. Und dementsprechend stehen jetzt die beiden Playoff-Spieler an Owen 23 gegen Catwalker und General 85 gegen Erdl. Und da gucken wir dann auch gleich mal rein. Auch hier muss man sagen, haben schon Spieler gespielt. Ja, fangen wir mal bei General 85 gegen Erdl an. Da haben wir auf Quarterback auf der einen Seite Matt Ryan gegen Minnesota und auf der anderen Seite Dak Prescott gegen Jackson, hatten wir schon.
Okay, Dak Prescott.
Ja, ich glaube, da muss man nicht viel mehr argumentieren für eine Seite. Also Matt Ryan in der 12er Liga aufzustellen, finde ich mutig, muss ich sagen.
Ja, aber vielleicht holt er sich ja noch jemanden von Weber.
Möglich wäre es. Aber wie gesagt, was da noch da ist diese Woche, weiß ich nicht, ob das reicht, um Dak Prescott zu schlagen.
Ja, aber besser zu sein als Matt Ryan auf jeden Fall.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das gucken wir uns dann an, wie es ausgegangen ist und wen er sich geholt hat.
Wahrscheinlich macht Matt Ryan jetzt 35 Punkte am Wochenende, weil ich das gesagt habe, aber.
Fair, fair. Dann haben wir Deonte Foreman und DeAndre Swift auf der einen Seite und auf der anderen Seite Saquon Barkley und David Montgomery.
Also hätte mich das vor der Saison gefragt, hätte ich ganz klar Barkley und Montgomery genommen. Bin aber jetzt aufgrund der Matchups hier bei Foreman und Swift. Also Swift gefällt mir zwar dieses Jahr auch noch nicht, aber der bekommt jetzt gefühlt die letzten Wochen immer mehr Workload und ich sehe hier auch einiges im Passing Game. Und Barkley gegen Washington dürfte richtig eklig werden und Montgomery gegen die Eagles auch. Dementsprechend sehe ich hier eigentlich Foreman und Swift vorne.
Man muss aber auch sagen, Swift gegen die Jets, vor allem wenn, das ist glaube ich noch nicht ganz sicher, ob Quinn Williams spielt, der ist auch ein
Ja.
massiver Anker. Auch die Jets haben eine der besten Run-Defense der Liga.
Ja, definitiv eine starke Defense, ja.
Und Devonta Foreman gegen Pittsburgh, das ist jetzt im Vergleich zu Washington, Philly und Jets vielleicht die schwächste von den Vieren, aber auch keine schlechte Run-Defense, also.
Nein, aber die Panthers, die laufen ja wie verrückt. Also
Ja.
die laufen, 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 weil die, ich sag mal, gefühlt keiner passen kann. Nee, aber selbst wenn die starke Front der Jets, wenn die so gut ist, sehe ich hier dann deutlich mehr Arbeit für Swift im Passing Game, was dann durch das Half-PPA dann nochmal vielleicht einen kleinen Boost gibt. Dementsprechend, ja. Wer ist denn bei dir vorne?
Ich bin da, ja, ich, wie es schon bei mir rausklang, alles schwierige Run Defenses, alles Running Backs, also Barkley würde ich unter Umständen normalerweise schon sehr vertrauen, aber letzte Woche sehr angeschlagen, wenig gespielt, Montgomery jetzt unter der Woche krank gewesen. Ich traue da irgendwie niemanden. Also, mich wundert es, dass zwei Playoff-Teams diese Running Backs haben. Dementsprechend bin ich da ja ausgeglichen unterwegs.
Okay.
Dann kommen wir zu den Wide Receivern. Da haben wir
Boah.
Devonta Adams und Tyler Lockett. Tyler Lockett hat gestern schon gespielt, 10,3 Punkte gemacht. Geht so, würde ich sagen. Vor allem, wenn man sieht, wer auf der anderen Seite ist, da befinden sich nämlich Stephon Diggs und Justin Jefferson. Ja, muss ich da noch weiter fragen, wen du da vorne siehst, oder soll ich es einfach schon
Nein.
eintragen?
Nein, nein, da kannst du dann dementsprechend schon mal einen Strich bei Dix und Jefferson sagen. Also interessant jetzt ja auch, dass Jefferson der Dix-Ersetzer bei den einem Team sind.
Ja.
Auch so eine coole Rennstory.
Also, ja, das ist schon ein Monster. Du, auf jeden Fall. Erklärt dann vielleicht auch ein bisschen besser, warum das Team da steht, wo es ist.
Beziehungsweise warum die Running Backs
Ja,
dann vielleicht nicht
genau.
ganz so stark sind.
Kommen wir zu den Titans. Da haben wir den vorher angesprochenen Evan Engram gegen Dallas und Pat Freiermuth auf der anderen Seite. Habe ich jetzt persönlich keine Präferenz, muss ich sagen.
Ja, sind wir wieder, wie angesprochen, bei dem Thema Tight Ends. Ja. Münzwurf. Also da sehe ich jetzt irgendwie keinen klar vorne oder ja, also das könnte so oder so ausgehen, also da
Ja. Dann gehen wir auf die Flex. Da haben wir Derrick Henry, den wir vorher schon hatten, gegen Mary Cooper. Wen siehst du da vorne?
Ja, also hier sieht man dann den anderen Running Back, der eigentlich nach oben gehört hätte. Noch, aber nee, da bin ich bei Henry.
Ja. Finde ich, ja, ausgeglichen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, leichte Vorteile für Derrick Henry, aber ich finde es vielleicht auch nicht so deutlich, wie die Projections sagen, 16,3 zu 11,5. Aber bei Cleveland, so wie Watson momentan spielt, kann man da nicht unbedingt vertrauen drauf.
Also ich habe aufgrund meiner Präferenzen für die Bengals hat der Spieler am Sonntag halt ganz gesehen. Er sah schon besser aus als gegen Houston. Und dann muss man natürlich dann abwarten. Sagt die O-Line ist ja Bombe da und also würde mich nicht wundern, wenn er, ich sag mal, zum Saisonende dann deutlich stärker aufspielt und da Cooper einen Boost gibt, aber Baltimore ist natürlich dann auch wieder so ein Division-Duell. Da könnte es heiß hergehen.
Ja, definitiv. Dann kommen wir noch zu Kicker und Defense. Brett Maher und Tyler Bass. Und auf der Defense-Seite haben wir die 49ers Defense. Die hat schon gespielt, 11 Punkte gemacht. Auf der Seite, wo Brett Maher ist. Und die Saints Defense gegen Atlanta auf der anderen Seite.
Aufgrund der Situation, dass die 49ers jetzt schon 11 Punkte gemacht haben, würde ich jetzt sagen, bin ich auch auf der
Ja.
49ers-Seite.
Gehe ich
Natürlich
mit.
birgt die Saints-Defense ordentlich Boom-Potenzial mit dem ersten Start von Desmond Ridder. Also das kann gerne in beide Richtungen ausschlagen. Entweder macht er ein überragendes Spiel ohne Interceptions oder halt wirft direkt 4. Muss man halt sehen, wie er mit mit NFL-Defenses klarkommt. Also ich habe den am College relativ häufig gesehen und da war er ein, ich sag mal, relativ guter Game Manager mit relativ wenig Fehlern und gut zu Fuß. Dementsprechend könnte ich, glaube ich, mir vorstellen, dass sie ihn dann im Notfall sagen, so, bevor du ein zu enges Fenster siehst, nimm die Beine in die Hand und lauf.
Ja.
Aber wie gesagt, die Saints Defense ist jetzt gar nicht so schlecht und je nachdem, wie das Spiel läuft, könnten auch mal gerne 2, 3 Picks rauskommen. Aber wie gesagt, das ist dann halt, wenn du den Quarterback noch nie gesehen hast, da kann man sowas recht schwer vorhersagen.
Gehe ich mit, aber ich finde immer, 11 Punkte ist für eine Defense schon mal sehr solide.
Starkes und Brett auf jeden Fall.
Die muss eine andere Defense erstmal machen, selbst wenn man ein starkes Matchup hat. Ohne Turnover wird es dann nämlich sehr schwierig. Dementsprechend, ja, bin ich da auch auf der San Francisco-Seite. Noch zum Abschluss eine Frage. Vielleicht hören die beiden ja zu. Würdest du noch was an den Lineups verändern, wenn du die Bank siehst, oder gibt es dann keinen Spieler, wo du sagst, der muss noch unbedingt rein?
Also wen ich eigentlich immer interessant finde, ist natürlich Gabe Davis, wenn man Punkte braucht. Das könnte man jetzt natürlich sagen, so okay, je nachdem wie das Matchup läuft und sagt so, ja okay, ich brauche eventuell ein 25-30 Punkte Spiel, dass man hier sagt, so ja okay, ich schiebe vielleicht Derrick Henry irgendwie auf Foreman oder sowas. Ja, obwohl, wann spielen die anderen alle? Swift, die spielen ja alle um 19 Uhr, ne?
Ja, beziehungsweise um 10.25 Uhr. Es ist halt so, ich hätte wahrscheinlich im Vorhinein Lockett rausgenommen und Gabe Davis gespielt. Oder Thielen. Aber
was sagen die Projections? Davon lasse ich mich ja auch immer gerne mal so ein bisschen immer leiten. Also
du meinst die Gesamtprojections?
Ja,
7 zu 121 für Erde.
Ja, okay, da würde ich jetzt sagen, da der General dann jetzt, ich sag mal, von den Projections schon deutlich hinten liegt, hätte ich jetzt gesagt, so, okay, hätte ich dann auch Davis gespielt, weil ich ein Boom-Spiel von ihnen brauche, anstatt Lockett, der sich irgendwie vom Boom-Bust-Spieler dieses Jahr irgendwie zum starken Floor-Spieler gewandelt hat.
Ja, verstehe ich. Interessanterweise gibt es quasi in unserem Spiel, nenne ich es jetzt mal, da beachten wir aber natürlich nicht, dass die Wide Receiver vielleicht deutlich mehr Punkte machen als die der anderen, dass General 85 sogar mit 6,5 zu 6 Punkten gegenüber Erdl führt. Also, ja.
Ja, ich glaube, da macht aber einiges, der Großteil der Punkte kommt von Matt Ryan.
Dementsprechend. Ja, das kommt natürlich auch dazu, aber da können wir auch mal gucken, ob da noch was auf dem Board ist. Jack Wilson ist noch auf dem Board. Oder Sam Darnold. Also Desmond Ridder gäbe es noch. Mayfield. Ah, Mayfield würde ich wahrscheinlich tatsächlich nehmen gegen die Packers.
Ja, oder ja, ist jetzt halt die Frage, ob ich
das. Oder halt Zach Wilson, aber das ist.
Ja, oder man geht halt den Gamble ein und sagt so, ich spiele Desmond Ridder. Entweder gehe ich mit wenigen Fallen unter oder Desmond Ridder performt und zerstört die Saints Defense. Ja, aber so wie ich es recht sehe, hatte Matt Ryan diese Woche, also jetzt heute vom Waiver aufgenommen vor 4 Stunden, dass er ihn dementsprechend auch, dass er ihn dann dementsprechend halt spielen möchte.
Ja, stimmt. Ja,
wir sind mal auf jeden Fall die Daumen.
Genau.
Drücken wir die Daumen.
Dann kommen wir zu 0-23 und Catwalker, dem letzten Duell. Und das ist übrigens dann auch ein Duell, wo wir tatsächlich deinen geliebten Travis Kelce auch haben. Aber dazu kommen wir gleich. Gehen wir erst wieder die Quarterbacks durch. Kirk Cousins gegen Justin Fields. Also Cousins spielt gegen die Colts und Fields gegen die Eagles. Also, wenn Fields nicht verletzt, also so die letzten
Wochen angeschlagen
wäre, würde ich schon klar bei Fields sein. Aber gegen eine starke Defense ist es für mich in dem Fall ausgeglichen.
Ja, also es ist. Gut, es ist Samstag 7 7 Uhr Ortszeit bei uns. Also es ist kein Primetime-Spiel für Kirk Cousins.
Das ist gut. Wobei Samstag ist jetzt auch nicht normal ist, so gesehen.
Ja, also ich habe zumindest gehört, dass, da, genau, dass, er, dass es ein Einzelspiel ist. Also das könnte dann auch je nachdem unter Primetime fallen oder nicht. Ja, also ich sag mal, unter normalen Umständen hätte ich jetzt auch Fields vorne, weil er ja zumindest immer, immer für einen 40, 50, 60 Yard Rushing Touch schon immer gut. Und der reißt einem das natürlich dann dementsprechend immer raus. Ja, komm, ich sehe Fields knapp vorne, auch wenn das Matchup hart ist. Ich hoffe, dass die Bears werden versuchen, das Spiel irgendwie eng zu halten. Und wenn sie es irgendwie halbwegs hinkriegen, wird Fields relativ viel laufen. Dementsprechend glaube ich, dass hier was geht für iFields.
Gut, dann kommen wir zum Running Back Miles Sanders gegen Chicago, Jonathan Taylor gegen Minnesota, Alvin Kamara gegen Atlanta und Pollard gegen Jacksonville. Also Pollard und Kamara sind bei Catwalker.
Ah, das ist aber auch echt... Bin ich bei Sanders und Taylor?
Ja.
Ja, ich mag Pollard und das Matchup für Kamara ist echt stark. Aber der hat dieses Jahr einfach noch nicht das gezeigt, wofür er da ist. Bei Pollard frisst halt Sieg mit rein. Auf der anderen Seite, klar, bei Sanders frisst natürlich der eine oder andere auch immer mit rein, aber ich sehe zumindest hier die Möglichkeit, dass Sanders deutlich mehr Opportunity sieht, auch dann hinten das Spiel dann halt rauszulaufen. Und bei Taylor gegen Minnesota, ja. Ja, doch bin ich eher knapp bei Sanders und Taylor.
Ja, ich bin da komplett ausgeglichen. Ich kann mich dafür keine Seite entscheiden. Es gibt so viele Argumente für einen der Running Backs dann jeweils noch. Ich finde zum Beispiel Pollard gegen Jackson auch einfach sehr, sehr stark, aber ja, es ist ein spannendes Matchup, da kann auf beiden Seiten viel passieren auf jeden Fall. Definitiv. Kommen wir zu den Wide Receivern, da haben wir schon jemanden, der gespielt hat, Brandon Ayuk mit 2,9 Punkten. Daneben hat Catwalker noch Christian Kirk, auf der anderen Seite sind da noch Chris Olave und Juju. Ist das für dich schon entschieden, das Duell durch die 2,9 Punkte?
Ja, definitiv. Ja.
Denke ich auch. Also,
das also gesagt,
ist bitter.
Also da müsste selbst Kirk ein Monsterspiel hinhauen, damit er zumindest die Punkte von Olave und Juju Smith-Schuster ausgleicht. Und ja, das seh ich nicht. Also,
da selbst vor dem Spiel, vor den 2 Punkten von Ayuk, wäre ich wahrscheinlich bei der anderen Seite. Weil Olave halt so ein gutes Matchup.
Ja, Olave, ja, bei Juju bin ich diese Woche, glaube ich, eher skeptisch. Ich weiß natürlich nicht, wie der Gameplay jetzt unbedingt aussieht und wie das Spiel läuft. Ich sag mal, wenn KC, ich sag mal, relativ früh 14-21-0 führen und das Ding einfach nur noch zu Ende laufen, die sagen sie ja dann, wir schonen ihn dann halt lieber, weil nächste Woche vielleicht wichtiger ist. Sehe ich zumindest bei Juju sehe ich halt einen Case dafür, aber. Nee, also da sehe ich jetzt immer noch deutlich mehr Potenzial, dass die beiden halt über diese Kirk und 2,9 Punkte landen.
Dann kommen wir zu Titans, damit Primetime-Duell. Mark Andrews, Titan 2 über die gesamte Saison gesehen und Travis Kelce, die Nummer 1. Ich glaube, wir sind beide klar bei Kelce.
Ja, also wie gesagt, Titans 1 Kelce, Titans 2 Andrews und Projected Points sagen hier 50% mehr Punkte macht Kelce. Sagt eigentlich schon alles.
Wir sind schon weit fortgeschritten, haben noch was vor, also gehen wir mal weiter. wir haben noch Jerick McKinnon, das ist ganz witzig, dass Kelce und McKinnon auf der einen Seite sind, Juju auf der anderen. Da könnte Touchdowns viel entscheiden. Genauso auf der anderen Seite Ezekiel Elliott, quasi der Counterpart zu Pollard. Also Elliott gegen McKinnon hier auf der Flex. Und ja, das ist für mich ausgeglichen. für dich?
Ja, ich wäre dann sogar eher bei McKinnon.
Okay.
Ich sehe zumindest das Matchup und so wie es läuft, sehe ich deutlich mehr Chancen für McKinnon, dass er mehr Punkte macht als Elliott.
Und dann gucken wir noch Kicker Defense an. Carlson gegen Cameron Dicker und Packers Defense gegen die Dallas Defense. Das finde ich.
Ja, also bin ich jetzt ausgeglichen. Ja, also wie gesagt, die Dallas Defense ist die Nummer 1 Defense. Hat aber ein relativ schweres Matchup. Die Green Bay Packers Defense dieses Jahr nicht ganz so stark wie erhofft, aber mit einem guten Matchup gegen die Rams, die, ich sag mal, aus dem Warmen ins Kalte müssen. Ja, bin ich bei dir, unentschieden.
Gut, dann machen wir das hiermit auch dicht. Unser Ergebnis hat ein kleines 6-5 für Catwalker ergeben, trotz Brandon Ayuk. Die Projections sehen aber Owen 23 mit 111 zu 108 Punkten vorne. Und gefühlt, wenn man so das in der Gänze betrachtet, denke ich auch, dass Owen einen Ticken die bessere Chancen hat. Auch hier nochmal sei gesagt, der Sieger von diesem Duell spielt dann gegen Dewey und der Sieger von einem anderen Duell spielt gegen Max. So, ja, jetzt sind wir mit der Bundesliga fertig. Wir wollten eigentlich noch ein kleines Schmankerl machen, das haben wir uns jetzt für nächste Woche aufgehoben, da es bei uns beiden jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen technische Probleme gibt und die Aufnahme jetzt eher schneller beendet werden muss. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine gute Folge, einen guten Überblick über Bundesliga und Champions League bekommen. Wir sehen uns dann nächste Woche mit den Ergebnissen aus der Bundesliga und Champions League. Es ist jetzt auch der 4. Advent, also auch an der Stelle schönen 4. Advent euch. Vergesst nicht, am Samstag sind schon Spiele, das ist jetzt 2 Wochen in Folge so, dass ihr also auch schon am Samstag die Line-Up checkt und ja, wie gesagt, viel Spaß am Wochenende diesmal mit den NFL-Spielen und ja, schönen 4. Advent, das war's von meiner Seite. Danke, dass du dabei warst, Christian.
Danke dir auch, hat wie immer Spaß gemacht und allen viel Erfolg in den Playoffs und beim Aufstieg.
So, und das war ein schönes Schlusswort, also macht's gut. Tschüssi.
Tschüss.